ZIP FM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn sie die Reichen ausmerzen.
Ave Maria, gratia plena.
ZIP FM.
Ein Projekt der Freien Radios.
Hallo und herzlich willkommen zu ZIP FM, heute von Radio Dreieckland aus Freiburg mit folgenden Themen. Kein Ende der Protestbewegung in Spanien, Eindrücke aus Katalonien. Keine Rose ohne Dornen zur Rolle sogenannt sozialer Medien bei politischen Bewegungen. Darf Mensch rassistische Eingriffe der Polizei als solche bezeichnen? Ein Prozess in Berlin. Und eine Erfolgsmeldung zum Schluss aus Honduras. Der vor 2 Jahren gestürzte Präsident Manuel Zelaya ist zurück im Land und fordert Ermittlungen zum damaligen Militärputsch. Zunächst also ein Blick in den Süden Europas, in den spanischen Staat. Wer dort zurzeit durchs Land fährt, die oder der kommt an einem Phänomen nicht vorbei, das sich in jeder kleineren und natürlich auch den großen Städten erst recht zeigt. Überall sind die zentralen Plätze der Städte besetzt, belagert, stehen voller Zelte und Transparente. Die Fensterscheiben, gerade der umliegenden Banken, aber auch Treppengeländer oder antike Mauern werden als Plakatflächen benutzt, überall die gleichen Parolen. Forderungen nach wirklicher Demokratie, nach einem Ende von Korruption und vor allem, frei übersetzt die Parole, wir zahlen nicht für eure Krise. Was ist passiert? Die Indignados, die Empörten der spanischen Gesellschaft haben sich unübersehbar organisiert, machen ihren Unmut öffentlich, insbesondere gegen ein Wirtschaftssystem in der Krise, bei dem die einfachen Leute derzeit unverschämt geschröpft und in Heerscharen zu Arbeitslosen gemacht werden. Fragen wir also nach den Motiven der Indignados im katalanischen Girona, ganz im eher wohlhabenden Nordosten Spaniens.
En primer lugar porque estamos como nos han puesto la etiqueta indignados.
Wir sind hier, weil wir an einen Wechsel glauben und für diesen Wechsel kämpfen müssen, statt weiter stillzuhalten. Weil sie die meisten wichtigen Entscheidungen, die vor allem uns betreffen, über uns hinweg getroffen haben. Wegen der Betrügereien, dem Missbrauch von Macht und Autoritäten und wegen dem Irrglauben, dass wir eine Demokratie haben, die aber in Wirklichkeit keine ist. Uns fällt auf, dass allerorten die Banken Thema sind. Auf Twitter ist unter dem Hashtag Spanish Revolution immer wieder von der globalen Dimension die Rede. Von der Deutschen Bank und Frau Merkel wird geschrieben. Vor wenigen Jahren noch warfen die Banken mit billigsten Krediten um sich, bis die Immobilienblase in Spanien platzte und von den USA über Spanien die ganze Weltwirtschaft in eine Krise stürzte. Die völlig überzogenen Kredite, gerade der Deutschen Bank, hängen nun unbezahlbar regelrecht in der Luft. Also machen Großbanken Druck, gern über die internationale Politik. Und das heißt dann im Politikersprech Sparpolitik. Oder im Klartext, Steuerzahler sollen Banken retten. Also Geldhahn zu für Bildung, Gesundheitswesen, öffentlichen Dienst. Die Bürger werden verschärft geschröpft in Griechenland, in Spanien, Island, demnächst dann Portugal oder Italien.
Bueno, indignados son todos estos jóvenes y no tan jóvenes que estamos aquí acampando.
Indignados, die Empörten, sind all die Jugendlichen und auch die nicht so jungen, die hier campen. Die jungen Erwachsenen heute in Spanien sind sehr gut ausgebildet. Alle hier haben eine Ausbildung, manche mit Doktortitel. Aber wir haben keine Arbeit. Als wir klein waren, haben sie uns gesagt, du musst lernen, um eine gute Arbeit zu finden. Also haben wir viel gelernt, aber keine Spur von dieser guten Arbeit. Überall also in Spanien diese Bilder von besetzten Plätzen, die vielen Zelte und Transparente, Bierkästen als Podium, das Megafon als Kommunikationsgerät und natürlich auch wieder Twitter. In Madrid schlug vergangenes Wochenende die Staatsmacht dann zu, das Resultat, der Widerstand wuchs. Radio Dreieckland aus Freiburg sprach mit einem Aktiven in Barcelona.
In Madrid ist die Bewegung sehr stark, aber hier auch, man weiß nicht, wann es aufhören wird.
Hi ha menys repercussió, però a Madrid està sent molt fort i aquí, bueno, aquí també no se sap com acabarà.
Es gab anfangs in Madrid sehr harte Reaktionen der Regierung mit einer zum Teil brutalen Vorgehensweise gegen die Demonstranten. Wie haben sich Polizei und Regierung in Barcelona gegenüber der Protestbewegung verhalten?
La reacció jo crec que ha sigut menys forta, és a dir, menys violenta aquí, a Barcelona i a Catalunya en general. Hi ha hagut alguns...
Ja, en allgemein waren die Reaktionen in Barcelona und auch allgemein in Katalonien weniger heftig, weniger gewalttätig. Es gab übrigens auch in einigen Dörfern hier Demonstrationen, natürlich kleinere. Nein, diese Heftigkeit wie in Madrid gab es hier nicht. Die Reaktion war nicht so hart. Man hat sich ein bisschen verständnisvoller gezeigt.
Però aquí han sigut més comprensius i menys intolerants.
Die Ausgangslage ist auch ganz allgemein nicht ganz die gleiche, oder? In Katalonien ist die Arbeitslosigkeit niedriger, es gibt etwas weniger Menschen, die so große soziale Probleme haben, oder, Erik?
Exacte, potser perquè Catalunya és el motor econòmic o, bueno, i també perquè té més gent que està treballant, llavors doncs, hi ha menys descontentament, però igualment la situació també és bastant dolenta, però comparat amb els nivells d'atur de llocs com Andalusia o Extremadura, que tenen uns nivells de més del 30%
d'atur... Genau, Catalunya és una de les ökonomisch stärksten Regionen in Spanien. Nichtsdestotrotz ist auch hier die Situation mittlerweile schlimm genug. Aber klar, verglichen mit der Arbeitslosigkeit in Regionen wie Andalusien oder Extremadura, verglichen damit geht es uns hier natürlich fast gut. Aber trotzdem, auch hier gibt es viele Leute, denen es wirklich schlecht geht. Und ehrlich gesagt glaube ich, dass das erst der Anfang ist. Diese Krise ist keine Sache, die nach 4 Tagen wieder vorbei sein wird. Ich glaube, die Probleme werden noch größer werden.
Però no crec que sigui una cosa que duri 4 dies, sinó que crec que serà més a la llarga i conforme vagin havent retallades, doncs més n'hi haurà.
Der Verlauf von Protesten, wie beispielsweise in Spanien, verändert sich in jüngster Zeit. Gewiss, wir hörten es gerade, braucht es letztlich den persönlichen Widerstand, die lautstarke Präsenz vor Ort, etwa wenn der Klassenkampf von oben, wir hörten es gerade, allzu empörend wird. Allerdings gibt es neue Werkzeuge seit einigen Jahren, die Mailinglisten, die Internetforen und nun die Produkte der üblichen großen Internetkonzerne, die ihre Portale gern als soziale Medien bezeichnen. Und tatsächlich ist es sehr einfach geworden, Kurznachrichten, Radiobeiträge oder auch Videos via Internet zu publizieren. Dies hat auf den Umgang mit Menschenrechten einen großen Einfluss, sowohl positiv als auch negativ. Bei Polizeiübergriffen in Stuttgart genauso wie bei Menschenrechtsverletzungen etwa in arabischen Ländern. Das freie Radio Rabe aus Bern hat mit dem Mediensprecher und Internetspezialisten von Amnesty International, Daniel Graf, über dieses Thema gesprochen.
Bei den Protesten im arabischen Raum haben wir gesehen, dass Facebook und Twitter insbesondere für die Mobilisierung, aber auch für das Herausschmuggeln von Nachrichten sehr wichtig geworden sind. Wenn man früher beispielsweise Videoaufnahmen gemacht hat, und das war ja auch schwieriger, weil man das nicht mit einem Handy tun konnte, sondern eine Videokamera brauchte, da musste das aus dem Land geschmuggelt werden. Heute ist es möglich, dass das innerhalb von Minuten oder Stunden international verfügbar ist und ausgewertet werden kann oder auch in den Medien für Schlagzeilen sorgt, wenn man beispielsweise brutale Übergriffe der Sicherheitskräfte sieht.
Jetzt gibt es aber auch eine Kehrseite. Man hat manchmal ein bisschen das Gefühl, insbesondere bei Facebook, die Leute geben sehr schnell sehr viel Preis von sich selber. Und das kann ja auch missbraucht werden, gerade von einem starken Überwachungs- und Polizeistaat, oder?
Wir haben in den letzten Jahren gesehen, am Beispiel von China, dass die Überwachung der Menschen stark ausgebaut wird, auf dem höchsten technologischen Niveau ist. Auch beispielsweise im Iran ist das so. Nur darf man nicht vergessen, dass die Menschen in diesen Ländern sehr genau wissen, dass sie überwacht werden. Und sie würden sich auf Facebook beispielsweise nie so verhalten wie Menschen in der Schweiz. Man ist dort sehr vorsichtig, weil es ist klar, auch wegen Aktivismus auf Facebook riskiert man Verfolgung und Verhaftung.
Würden Sie jetzt so generell gesagt sagen, die neueste Entwicklung ist am Schluss besser für die Sache der Menschenrechte oder sind die Gefahren ebenso groß?
Es ist wie ein Schachspiel. Ich glaube, in den letzten Monaten hat man gesehen, dass mit diesen neuen Kommunikations- und Social-Media-Technologien die Menschenrechtsbewegung einen Schritt vorwärts gemacht hat. Aber ich denke, dass die Reaktion in vielen Ländern nicht ausbleiben wird, dass es auch in Zukunft schwierig sein wird, übers Internet Kampagnen zu machen, weil es gibt eben auch Abwehrtechnologien und Überwachungstechnologien. Und es ist klar, wir brauchen auch auf dieser Seite engagierte Aktivisten, die sich mit diesen Tools und diesen Technologien auskennen, damit wir sozusagen dem Überwachungsstaat oder den repressiven Staaten immer ein Schnippchen schlagen können und trotzdem diese Tools so nutzen können, wie wir sie wollen, nämlich als ein Beitrag, um die Menschenrechte in diesen Ländern zu realisieren.
Dieser Tage wurde im Amtsgericht Berlin-Tiergarten ein politischer Prozess eingestellt. Zumindest ein Teilerfolg für den wegen Beleidigung von Polizeibeamten Angeklagten. Der hatte nämlich letztes Jahr im Juni im U-Bahnhof Pankstraße eine polizeiliche Personenkontrolle von zwei schwarzen Frauen beobachtet und diese dann als rassistisch bezeichnet. Die Folge: ein Strafbefehl in Höhe von 600 Euro wegen Beleidigung. Radio Dreieckland aus Freiburg sprach mit dem Anwalt des Angeklagten, Eberhard Schulz.
Der Mandant ist mit seinem Fahrrad und seinem Hund in die U-Bahn-Station gegangen und sah schon vor dem Eingang einen Polizeimannschaftswagen, der da absetzt, wo eine Gruppe von Polizisten, er wusste nicht genau, 6, 8, in Montur, in Kampfmontur sozusagen, also sich vorbereitet haben, dann die U-Bahn runter. Und da hat er noch überlegt, Mensch, wer weiß, was da los ist, soll ich jetzt die U-Bahn nehmen oder nicht? Aber er musste irgendwie zur Arbeit und war halt das eilig, hat gesagt, naja, gehe ich mal runter. Und hat dann mitbekommen, da waren 3 Dutzend Leute, wie die Polizisten runtergekommen sind und sich kurz umgeguckt haben und gezielt nur auf 2 schwarze Frauen, die ungefähr 3 Meter von meinem Mandanten wegstanden, zugegangen sind und die kontrolliert haben. Und er hat da vor sich hin so im Sinne eines Aha-Erlebnisses gesagt, das ist Rassismus. Und in dem Moment haben sich andere, die da rumstanden von den Polizeibeamten, haben sich auf ihn gestürzt und ihm erklärt, das wäre eine Beleidigung und er müsste jetzt... Er wäre Beschuldigter und er müsste jetzt seinen Ausweis zeigen und er hat richtig Angst gekriegt. Er sagt, es war eine bedrohliche Situation gewesen. Und ja, so kam es zu diesem Verfahren. Die haben tatsächlich eine Strafanzeige und Strafantrag gemacht, der Dienstvorgesetzte, und haben darauf bestanden, auch noch in ihrer Vernehmung, dass die Verurteilung des Mandanten unbedingt in der Presse veröffentlicht werden muss.
Mhm. Wo sehen Sie da die Gründe, dass das unbedingt hätte veröffentlicht werden sollen?
Also ich vermute dahinter eine Taktik oder eine Anweisung, vielleicht sogar von oben, dass man die Polizei aus der Schusslinie nimmt. Es kam dann auch in der Hauptverhandlung zur Sprache, dass sie dauernd so kritisiert werden und dass das unmöglich wäre, weil sie doch nur versuchen, die Kriminalität an solchen gefährdeten Orten einzudämmen, und hinterher werden sie dann kritisiert. Und deshalb müsste unbedingt solche Verurteilungen müssten dann veröffentlicht werden. Ja. Und es ist kein Einzelfall. Wir haben mehrere solche Fälle hier in Berlin, wo Kritik an Polizeieinsätzen als rassistisch dann wegen Beleidigung der Einsatzkräfte zu einem Verfahren führen.
Ihr Mandant wurde ja auch zunächst zu 20 Tagessätzen verurteilt. Er hat dagegen Einspruch eingelegt und vergangene Woche wurde das Verfahren, das dann neu aufgerollt wurde, dann eingestellt. Ist das als Erfolg zu sehen für Sie und für Ihren Mandanten? Wurde damit die Zivilcourage anerkannt, die er an den Tag gelegt hat?
Also als Erfolg würde ich das auf jeden Fall sehen, die Einstellung. Zumal unter diesen Bedingungen ist sie äußerst unüblich, dass die Staatskasse nicht nur die Kosten des Verfahrens, sondern auch die Hälfte der notwendigen Auslagen übernimmt. Das heißt, und auch noch die Hälfte der Verteidigerkosten. Das wird normalerweise nicht gemacht in Berlin. Das lag daran, denke ich mal, dass es relativ großen Anklang gab. Der Saal war völlig überfüllt. Es waren über 40 Leute da. Zum Teil saßen sie auf den Fußboden und es gab auch Beifall für die, als der Mandant sich eingelassen hat und gesagt hat, das ist, ich sehe das als rassistisch, das ist mein gutes Recht und ich arbeite nicht umsonst in einer Initiative mit, also Mitte gegen Rechts nennt sich das, ist so ein Bündnis gegen Rechts und gegen Faschismus und Rassismus und so weiter. Dafür gab es Beifall und der Richterin war das unangenehm. Die wollte das Verfahren irgendwie loswerden. Also insofern war das nicht unbedingt eine Anerkennung, dass er da richtig gehandelt hat. Im Gegenteil, die Richterin meinte am Ende, wie sie die Einstellung begründet hat, naja, die Wahrheit wird irgendwo in der Mitte sein. Der Mandant hat ja gesagt, er hat die nicht persönlich beleidigt. Darum geht es ihm auch gar nicht, sondern er hat das als Rassismus bezeichnet. Und das ist entspricht ja den Richtlinien und weiß ich, internationalem Recht, dass auch der Rassismus längst in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist, dass es einen strukturellen Rassismus gibt und der Polizeibeamte hat demgegenüber darauf bestanden, er hätte da rumgeschrien und das wäre eine persönliche Beleidigung und sowas Unverschämtes hätte er noch nie erlebt, so ungefähr, hat sich da fürchterlich aufgebläht. Und ich habe ihn dann gefragt, ach ja, und da hat er es auch so begründet, es gäbe ja ganz viele Leute, die das kritisieren und dabei wäre das doch ein Schwerpunkt von Kriminalität und es ging gegen Rauschgift und dann werden immer die armen Leute werden zusammengeschlagen und die Berliner und so. Dann habe ich ihn mal gefragt, ob er weiß, wie viele Opfer des Rassismus es gibt und wie viele Schwarze und andere, die durch rassistische Anschläge von Neonazis nicht nur beleidigt oder sowas, sondern getötet worden sind. Nein, das wusste er nicht. Und ob er schon mal was von strukturellem Rassismus gehört hat und dass man das als Rassismus bezeichnen kann und bezeichnen darf, darauf wollte er nicht antworten. Muss ich das beantworten? Hat er die Richterin gefragt. Und in dem Moment hat sie meinte, ja, die Staatsanwältin ist dann noch interveniert, das gehört doch nicht hierher. Und ich habe gesagt, das könnte ich gerne Ihnen erklären, schicken Sie den Zeugen raus, dann erkläre ich Ihnen, warum die Frage hergehört. Und da hat die Richterin sozusagen die Notbremse gezogen, wollte das nicht, dass das eher ausgebreitet wird. So eher würde ich das einschätzen.
Also gerade der strukturelle Rassismus, der in der Gesellschaft so verbreitet wird, wird als Struktur, so als Tatbestand nur sehr schwer anerkannt. So kam das auch aus den Prozessberichten aus.
Die Justiz möchte sich da raushalten. Die hat ja auch eine Nähe zur Polizei, also ganz, ganz persönlich. Die arbeiten mit denen eng zusammen im Ermittlungsverfahren, sind auf die angewiesen, bei Saal, wenn es im Saal Probleme gibt, lassen sich von denen teilweise schützen und weiß ich was alles. Also dadurch haben die einfach im Kopf, ein Polizeibeamter ist erstmal ein guter Zeuge und der hat das ja gelernt und der würde ja nie jemand zu Unrecht belasten und so. Natürlich gibt es einzelne schwarze Schafe, aber ehe sie dazu kommen, da muss es schon ganz massiv sein, ne, dass sie jemand als schwarzes Schaf sozusagen betrachten.
Hätten Sie sich da als klareres Signal nicht einen Freispruch gewünscht?
Natürlich. Ich hätte auch gerne weitergekämpft, für einen Freispruch, nur ich habe dem Mandanten gesagt, das ist ja klar, ich kann das nicht garantieren, was dabei rauskommt, wenn drei Polizisten übereinstimmend aussagen, das war eine persönliche, schwere Beleidigung, unabhängig davon, ob es jetzt ein rassistischer Einsatz war oder nicht, dann kann ich ihm nicht garantieren, dass wir einen Freispruch am Ende rauskriegen. Es gibt ja das geflügelte Wort unter Anwälten, gegen einen Polizeibeamten muss man drei gut beleumdete, nicht vorbestrafte zivile Zeugen aufbringen können, sonst hat man schon verloren vor Gericht. Also deshalb habe ich ihm das gesagt. Ich weiß nicht, was da rauskommt. Das ist seine Entscheidung. Und er war froh darüber. Er stand auch unter großem Druck. Und die Anwesenden haben auch gesagt, das ist in Ordnung. Er soll das so akzeptieren.
Der ehemalige honduranische Präsident Manuel Zelaya ist rund zwei Jahre nach dem Putsch in seine Heimat zurückgekehrt. Die Rückkehr beruht auf einem Versöhnungsabkommen mit der Regierung des derzeit amtierenden Präsidenten Porfirio Lobo. Zelayas Rückkehr wurde in Honduras am Samstag in Volksfesten gefeiert. Die Rückkehr Zelayas soll laut Abkommen die Wiederaufnahme von Honduras in die Organisation amerikanischer Staaten ermöglichen. Honduras war aus der Organisation nach dem international verurteilten Putsch gegen Zelaya im Juni 2009 ausgeschlossen worden. Radio Korax aus Halle im Gespräch mit dem Journalisten André Scheer.
Manuel Zelaya ist in Honduras von einer riesigen Menschenmenge empfangen worden. Es gibt da sehr unterschiedliche Zahlen, die bis zu 1 Million Menschen reichen. Wobei das natürlich sehr unterschiedlich von, wie gesagt, putschnahe Quellen sagen 40.000. Andere sagen eben, wie gesagt, bis zu 1 Million Menschen. In einem riesigen Volksfest ist in einem Autokorso durch die Stadt gefahren, hat bei einer Kundgebung gesprochen, ist ja nicht alleine zurückgekehrt, sondern mit rund 200 Menschen, die auch ins Exil getrieben wurden. Und er hat in der Kundgebung noch einmal unterstrichen, dass er den politischen Kampf fortsetzen wird, dass dies ein politischer Erfolg für die Widerstandsbewegung gegen die Putschisten ist und dass das Abkommen, das seine Rückkehr ermöglicht hat, ja eine ganze Reihe von Erfolgen der Widerstandsbewegung auch widerspiegelt. Im Prinzip liest es sich über weite Teile wie eine Kapitulationserklärung der Putschisten, denn eine ganze Reihe von Punkten, die den Putschisten als Grund, also als Begründung für ihren Staatsstreich gedient haben, sind plötzlich in diesem Abkommen enthalten und sollen durchgeführt werden, bis hin zu einer Verfassungsänderung, um Volksabstimmungen zu ermöglichen und letztendlich eine verfassungsgebende Versammlung einberufen zu können. Und genau das war ja die Begründung für den Staatsstreich.
Das ist interessant, dass du das sagst. Also zumindest für mich schien es genau andersrum, nämlich dass es eine Kapitulation gewesen ist, eher von der Demokratiebewegung beziehungsweise von Seiten von Manuel Zelaya, der ja sozusagen diesem aktuellen amtierenden Präsidenten die Hand geschüttelt hat und das Ganze so nach einer Verbrüderungsszene eigentlich auch daherkam.
Zelaya selber hat ja durchaus eingeräumt, dass es natürlich besser gewesen wäre, die demokratisch gewählte Verfassung wieder ins Amt zu setzen, wie es die gesamte Welt eigentlich gefordert hat. Da das aber nicht möglich war, unter anderem auch deswegen, weil zum Beispiel die Europäische Union, die USA und andere durchaus wieder auf Business as usual mit den Putschisten gesetzt hatten, also sämtliche Sanktionen eigentlich aufheben wollten, musste ein anderer Weg gefunden werden. Es ist jetzt gelungen, eine Vermittlungsmission einzusetzen, nämlich durch Kolumbien und Venezuela, also auch ein interessantes Pärchen. Und es ist eben in diesem Abkommen eigentlich alles festgeschrieben worden, was die Forderungen der Demokratiebewegung waren. Zwei Ausnahmen, nämlich die Wiedereinsetzung der gewählten Regierung und die Bestrafung der Putschisten. Das sind zwei Punkte, die da drin fehlen. Ansonsten sind aber sämtliche Forderungen dort aufgegriffen worden. Jetzt kann man spekulieren, warum Lobo sich darauf eingelassen hat. Wenn man sich allerdings die Wirtschaftslage von Honduras anguckt, gerade auch im vergangenen Jahr zum Beispiel, sieht man, dass dieser anhaltende Widerstand eben auch dafür gesorgt hat, dass es dem Regime dort nicht gelungen ist, das Land zu stabilisieren nach dem Staatsstreich, worauf sie ja gehofft haben, sondern dass zum Beispiel die Wirtschaftsleistung in Honduras im vergangenen Jahr weiter eingebrochen ist, während sich in allen Nachbarländern das Wachstum erholt hat nach der Wirtschaftskrise. Und meine Vermutung ist einfach, dass gerade diese Wirtschaftsinteressen da dann die entscheidende Rolle gespielt haben, um einen Weg zu finden, ja, zurückkehren zu lassen, demokratische Verhältnisse mehr oder weniger wieder einführen zu lassen, ohne dass das Regime jetzt das Gesicht verliert, um es mal ganz vorsichtig zu formulieren. Die Frage ist natürlich, was passiert jetzt?
Du sagtest auch gerade, dass die Vermittlungen zu dem aktuellen, ja, sozusagen Vertragsschluss, also dem Vertrag, der besagte, dass Manuel Zelaya zurückkehren kann nach Honduras, dass diese Verhandlungen geführt worden sind von Venezuela und Kolumbien. Welches Interesse haben denn die beiden Staaten überhaupt in Honduras zu vermitteln?
Es gibt über sämtliche politischen Grenzen in Lateinamerika hinweg, vor allen Dingen auch in Südamerika, mittlerweile ein sehr deutliches Interesse, Staatsstreiche, Putsche zu verhindern. Sind ein Santos in Kolumbien oder ein Chavez in Venezuela oder wer auch immer, sehen sich selber bedroht von möglichen Putschen, Staatsstreichen, Regierungswechseln, auf welche Art und Weise, die eben nicht durch Wahlen hervorgerufen worden. Und sie haben allesamt kein Interesse daran, dass ein Putschregime sich in irgendeiner Weise stabilisieren und letztendlich durchsetzen kann. Und das wäre der Fall gewesen, wenn es in Honduras auf weitere Zeit keine Lösung gegeben hätte, die in irgendeiner Weise dazu geführt hätte, dass dieser Putsch überwunden wird. Das heißt, wenn Zelaya vielleicht für Jahrzehnte im Exil hätte bleiben müssen, zusammen mit den, wie gesagt, 200 Menschen, die auch ins Exil getrieben wurden, dass die Ermordeten aus der Widerstandsbewegung nicht thematisiert worden wären und so weiter und so fort. Und das ist das Interesse, was die politischen Differenzen, die es natürlich zwischen Santos und Chavez zum Beispiel gibt, dann in den Hintergrund treten lassen.
Manuel Zelaya hat jetzt am Sonntag wohl in einer Pressekonferenz gesagt, dass die Verbrechen der Diktatur, des Putsches sozusagen verurteilt werden müssen, strafrechtlich verfolgt werden müssen. Insgesamt, Zelaya ist zurück in Honduras. Welche Handlungsoptionen sind ihm denn überhaupt gegeben, jetzt mitzuwirken, politisch, sozial?
Wenn wir uns den Wortlaut dieses Abkommens angucken, und da hängt es natürlich jetzt darauf an, ob die Kräfteverhältnisse so sind, dass das auch umgesetzt wird, dann ist in diesem Abkommen enthalten, dass zum einen die Widerstandsbewegung sich als Partei registrieren kann, was ja erstmal formal dann die Voraussetzung ist, um bei Wahlen antreten zu können. Die nächste Forderung sind dann freie Wahlen, also auch damit ja nochmal die Betonung, dass die Wahlen im November 2009 die Lobo gewonnen hat und deswegen heute Präsident ist, zumindest formell, dass die nicht anerkannt werden weiterhin. Es ist in diesem Abkommen enthalten, dass die Verfassung in Artikel 5 geändert werden soll, um dadurch Volksabstimmungen zu ermöglichen. Und es ist eben auch ausdrücklich drin festgeschrieben worden in diesem Abkommen, dass eines der Ziele ist, bei so einer Volksabstimmung dann darüber zu entscheiden, ob es eine verfassunggebende Versammlung gibt, also eine komplette Neugründung dieses Landes. Und das ist der Rahmen, der jetzt momentan absehbar ist, um das Land wieder doch zu reformieren und mit einer klaren linken, fortschrittlichen Perspektive, wie Zelaya ja am Sonntag dann auch selber betont hat. Interessant ist da an der Geschichte aber auch zu gucken, welche Schritte jetzt das Regime selber macht. Es gibt da interessante Andeutungen von Lobo, der ja zum Beispiel angekündigt hat, dass Honduras nicht nur in die Organisation amerikanischer Staaten zurückkehren will, sondern auch zum Beispiel in das von Venezuela geführte Petrocaribe, also diese solidarische Gemeinschaft, wo Erdöllieferungen zu solidarischen Preisen erfolgen. Das allerdings ist eine politische Annäherung auch wieder an Alba. Und das ist natürlich etwas, was auch einen deutlichen Kurswechsel von Seiten des Regimes her beinhaltet.
Was hat denn das unweigerlich für Auswirkungen für so ein Land wie Honduras, wenn es wieder zurückkehrt in so einen Staatenbund?
Der unmittelbare wirtschaftliche Vorteil einer Mitgliedschaft in einer Organisation amerikanischer Staaten ist erstmal gering. Was viel interessanter da ist, ist mit dieser Rückkehr in die OAS und der Aufhebung der Sanktionen normalisieren sich dann auch offiziell sämtliche Beziehungen mit den Nachbarstaaten, insbesondere mit Nicaragua, was in den vergangenen 2 Jahren seit dem Putsch die klare Linie gehalten hat in der Verurteilung der Putschisten und eine Normalisierung der Beziehung immer wieder verhindert hat. Und das ist für Honduras lebenswichtig. Honduras ist ja, wenn wir auf die Landkarte gucken, zum Beispiel das Land, durch das sämtliche Warenexporte von Süd nach Nord oder von Nord nach Süd über den Kontinent durch müssen. Und wenn da die Situation ist, dass immer damit gerechnet werden muss, dass Demonstrationen, Straßenblockaden, Militärsperren, Ausgangssperren und so weiter, wie das ja nach dem Putsch über Monate hinweg der Fall war, diesen Warenverkehr behindern, ist das auch für Honduras ein ganz entscheidendes wirtschaftliches Problem. Und Honduras ist ja eins der ärmsten Länder der Region mit auf dem Land zum Beispiel 31% der Bevölkerung, die in extremer Armut leben, also mit weniger als $1 pro Tag. Und diese Rückkehr in die OAS und die damit verbundenen Aufhebungen der Sanktionen sind eben genau dieser Weg zur Normalisierung, um wieder mit den Nachbarstaaten ordentlich und ordnungsgemäß Handel treiben zu können.
Ja, und das war's für heute. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis dahin. Tschüss.